Heute im New Lawyers Podcast Martin Luttgen, Fachanwalt im Bau- und Architektenrecht und Partner der Kanzlei Rottege in Düsseldorf.
Das Schöne ist, dass dieses Gebiet eigentlich auf verschiedenen Ebenen ja spannend ist und man sich da auch nochmal weiter in bestimmte Nischen auch reinbegeben kann. Wenn man das jetzt mal aus der rechtlichen Perspektive sieht, haben wir eigentlich den ganzen Tag nur mit Dingen zu tun, die man im Studium auch schon so lernt.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Martin Luttgen ist Fachanwalt im Bau- und Architektenrecht und Partner der Kanzlei Rottege in Düsseldorf. Wodurch sich dieses Rechtsgebiet auszeichnet, was seine Tipps für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sind und warum er die Arbeit in Kanzleien am spannendsten findet, das werden unsere Themen sein. Schön, dass du da bist, Martin Luttgen.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass ich bei einem Podcast teilnehmen darf, der New Lawyers heißt. Ich fürchte allerdings, dass das nicht an meinem Alter, sondern am Alter der Zielgruppe liegt.
Ja, da magst du recht haben. Auf jeden Fall bist du im, ich würde sagen, Mittelfeld
immerhin.
Des Alters. Und zumindest meine visuelle Schätzung. Wir haben jetzt nicht ganz konkret über dein Alter gesprochen, aber so würde ich sagen, du gehörst nicht zu den Ältesten in dieser Podcast-Staffel oder generell. Und ich glaube, es geht auch eher darum, was man macht, vielleicht auch jung zu bleiben im Kopf, sich vielleicht auch mit Themen zu beschäftigen, die hier und da ein bisschen abseits sind von den ganz klassischen juristischen Themen, die man schon auf dem Schirm hat. Und darüber sprechen wir, über die ganze Vielfalt des Juristischen. Und deswegen ist es auch schön, dass du da bist. Du musst allerdings, so wie alle anderen New Lawyers, auch durch die Icebreaker-Frage. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was dein bisher größtes Learning ist in diesem Jahr. Auch da wieder ein totaler New-Begriff natürlich. Es ist also nicht etwa irgendwie etwas, was man gelernt hat, nein, es ist ein Learning.
Okay, ja, Learning. Also das ist jetzt vielleicht das erste Thema, ist ein bisschen dark und dann wird es aber gleich auch besser. Also was ein Learning ist, das liegt aber gerade so ein bisschen an der konjunkturellen Lage. Also wir beraten ja relativ viel im Immobilienwirtschaftsrecht. Und was ein Learning ist in diesem Jahr, das muss man schon sagen, haben wir sicher alles aus der Presse auch entnommen, dass die Konjunktur in der Immobilienwirtschaft gerade so ein bisschen nach unten geht. Bis jetzt ging diese sogenannte Party im Immobilienwirtschaftsbereich eigentlich immer nur nach oben und immer weiter. Und jeder hat sich gefragt, wo soll das enden? Manche haben vielleicht auch verdrängt, dass es da irgendwann mal so einen Scheitelpunkt geben mag. Da sind wir aber jetzt angelangt und gehen natürlich wieder ein bisschen runter in der wirtschaftlichen Situation. Insofern ist das schon ganz interessant, wie schnell dann auch so eine konjunkturelle Wende entsteht. Natürlich sind wir als Berater dann auch irgendwie von unseren Mandanten einerseits abhängig. Auf der anderen Seite ist das ja dann trotzdem ganz, ganz verrückt, dass wenn sich jetzt vielleicht die primären Fragen dann aus der Immobilienwirtschaft rechtlich im Moment nicht mehr so sehr stellen, wenn es jetzt um Grundstücksan- oder Verkäufe geht, Beratungsbedarf gibt es letztlich trotzdem, der ändert sich einfach nur. Ja? Und das ist einfach das, was ich in meinen letzten Jahren als Anwalt immer gesehen habe. Letztlich haben wir doch ein relativ krisensicheres Geschäft. Ja, das Spektrum ändert sich manchmal ein bisschen, aber die rechtliche Beratung und der Bedarf danach ist eigentlich immer gegeben. Mhm. Das ist das Darke.
Das war das Darke. Es kommt jetzt noch was
Schöneres. Ja, ich hab noch ein anderes Thema, was vielleicht ein bisschen schöner auch zum Podcast passt. Und zwar merke ich immer mehr so auch im Laufe der Jahre und auch jetzt nochmal im letzten Jahr, dass das wichtig ist, dass man authentisch bleibt, auch im Beruf irgendwie. Und das merke ich so von Jahr zu Jahr mehr. Deswegen ist das vielleicht auch noch ein Learning aus diesem Jahr, dass man sich nicht verbiegen sollte und dass es immer wichtig ist, dass man irgendwie so ist und bleibt, wie man ist und auch von den Mandanten dann auch so wahrgenommen wird und die Mandanten das eigentlich auch gut finden, wenn man sich nicht verstellt. Ja, und das, wie gesagt, das ist ein Learning von Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag vielleicht, aber passt ja auch ein bisschen zu unserem größeren Thema.
Absolut. Und dazu gehört natürlich auch zu finden, was gut zu einem passt. Und dafür muss man natürlich auch erstmal wissen, was man selber eigentlich möchte. Und ich glaube, damit sind wir jetzt schon auch direkt mittendrin in unseren Podcast-Themen für heute. Du hast mir schon erzählt, du wolltest schon immer Jura studieren. Also das war jetzt gar nicht so ein abgefahrener Weg. Allerdings glaube ich, dass du auf das Bau- und Architektenrecht als Rechtsgebiet wahrscheinlich nicht von Anfang an gekommen bist. Ist zumindest mein Gefühl, dass das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das dein Rechtsgebiet wurde?
Also zunächst mal muss ich klarstellen, dass ich nicht schon immer Jura studieren wollte. Das wirft jetzt vielleicht ein etwas nerdiges Licht auf mich, was hoffentlich nicht stimmt. Also ich
immer schön authentisch bleiben.
Ich hätte mir auch vorstellen können, Skateboard-Profi oder Profi-Musiker zu werden, aber bei beidem hat es leider mit dem Talent nicht so richtig hingehauen und da musste ich dann auf Prio 3. Und das ist dann Jura gewesen. Genau, also das war irgendwann so in den letzten Schuljahren irgendwie klar, dass es da hingehen soll, auch so ein bisschen auf Zuraten meiner Familie, die immer gesagt haben, du wirst ein guter Jurist, weil ich immer auf alles irgendwie eine dumme Antwort parat hatte. Ja, und das gehört auch zum Beruf.
Das nehmen wir mal als Zitat raus. Ich glaube, das wird der Aufmacher.
Das Thema Bau- und Architektenrecht hat mich in der Tat dann wirklich relativ früh im Studium natürlich auf kleiner Flamme begleitet, weil mein Vater früher eine kleinere Firma hatte, die sich auch mit Planungs- und Bauleistungen beschäftigt hat, sodass ich dann ab Beginn meines Studiums immer dann der Go-To-Guy für die Fragen aus dem Baurecht
natürlich
war. Die konnte ich natürlich zu dem Zeitpunkt nur mit gefährlichem Halbwissen irgendwie beantworten und wurde auch nicht jetzt alles zwingend ernst genommen, was ich da von mir gegeben habe. Aber letzten Endes war ich so dann von Beginn des Studiums jedenfalls mal gedanklich immer in diesem Thema so ein bisschen drin. Und daneben habe ich auch in der Schulzeit immer schon als Handlanger dann natürlich auf diesen Baustellen irgendwie mitgearbeitet und fand das immer schon ganz spannend, so diese Dynamik auf der Baustelle. Dann müssen dann schnelle Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Wie gesagt, ich war dann nicht Vorarbeiter oder Polier, sondern jemand, der die Schutteimer in den Keller gebracht hat oder Mörtel angerührt hat. Aber es war eigentlich immer eine ganz schöne Atmosphäre und nette Leute und deswegen diese Bauerfahrung, also wirklich bitte auf unterster Schiene, ja, oder unterstem Niveau, die hilft dann natürlich auch manchmal so ein bisschen weiter. Und ja, dann sind immer so Begriffe wie HOAI und VOBB, das sind so Regelwerke aus dem Baurecht. Mhm. Da bin ich dann auch im Studium immer mal wieder drüber gestolpert und wurde darauf dann angesprochen aus der Familie, ne, wie der und der Fall dann vielleicht zu lösen ist. Und deswegen bin ich ja nie so gedanklich ganz von losgekommen. Dann wollte ich eigentlich dann nach dem Referendariat mich ein bisschen mehr ins Vergaberecht dann entwickeln. Habe mich auch dafür tatsächlich beworben bei meiner ersten Kanzlei, die mich dann mehr oder weniger auch dafür eingestellt hatten, aber dann relativ schnell doch wieder ins Bau- und Architektenrecht gezogen haben. Und ja, da bin ich dann gelandet und ganz froh, dass es dabei geblieben ist.
Also bei dir ist es eher eine persönliche Beziehung gewesen oder auch ein persönlicher Kontext, dass das für dich ein spannender Bereich geworden ist. Was können wir denn vielleicht für BerufseinsteigerInnen ableiten oder generell mal als Tipp formulieren? Du hast jetzt auch schon gesagt, authentisch bleiben, das sagt sich immer so einfach, ne? Was können wir dem mitgeben? So, wie komme ich vielleicht zu meinem Rechtsgebiet?
Also wenn man das jetzt mit, oder wenn man Jura mit anderen Themen vergleicht, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, du musst da irgendwie für brennen oder so, ja. Das ist vielleicht Rechtswissenschaften jetzt nicht zwingend das Richtige, aber witzigerweise findet ja doch jeder, der Jura studiert, irgendwie ein Thema, für das er eine gewisse Leidenschaft ja aufbringen kann. Für Außenstehende vielleicht nicht immer nachvollziehbar. Ja, da gibt es bestimmt andere Themen, die vielleicht mehr Leidenschaft erzeugen als Jura. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, dass dann jeder seine Nische so findet und so ein, sagen wir mal, ja, emotionales Interesse dann auch für ein bestimmtes Gebiet dann findet. Ja. Da gibt es ja immer diesen schönen Spruch, ich bin von Hause aus Arbeitsrechtler oder keine Ahnung was. Mhm. Das hört man dann teilweise dann von Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist vielleicht dann ein bisschen früh und ein bisschen sehr speziell schon an der Stelle. Aber dass man jetzt einen Bereich findet, wo man merkt, okay, das ist cool und das macht mir Spaß, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann sollte man auch, glaube ich, nicht sich davon abbringen lassen, indem man jetzt irgendwie liest, dass es in anderen Rechtsbereichen vielleicht mehr Gehalt gibt oder so, sondern so eine gewisse Leidenschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber ein großes Interesse, wo man auch merkt, das ist irgendwie, interessiert einen innerlich wirklich, das sollte schon da sein.
Mhm. Ja, ich höre das tatsächlich öfter von jungen Leuten, die da so ein bisschen verzweifelt sind, weil sie so frühzeitig gerne dieses Gefühl haben wollen, so zu wissen, in welche Richtung es geht und da wirklich auf der Suche sind. Aber ich sage auch immer sowas Ähnliches. Man kann es halt auch so schwer, ja, so festmachen an ganz bestimmten Sachen, wie man das jetzt genau herausfindet. Aber man hat ja schon immer so ein Grundgefühl, wo man sich tendenziell lieber mit beschäftigt,
ja,
dem zumindest mal nachzugehen und dann natürlich auch durchaus mal Dinge auszuprobieren. Also ich finde es auch ganz gut, wenn Leute, auch wenn sie jung sind, mal in verschiedene Bereiche reinschnuppern und gucken, ob das was für sie sein könnte. Vielleicht mal mehr darauf eingehend, ob das Bau- und Architektenrecht denn etwas für jemanden sein könnte. Worum geht's denn eigentlich dabei? Das klang jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Auch diese beiden, weiß ich gar nicht, Regelwerke, die du da gerade genannt hast, von denen ich auch noch nie gehört hatte,
ja,
war jetzt noch nicht so eingängig. Aber ich glaube, inhaltlich ist es doch eigentlich ziemlich spannend. Du darfst das jetzt mal ein bisschen darlegen, worum es dabei eigentlich geht.
Also zumindest muss man ja mal dem Rechtsgebiet zugutehalten, wenn man das hört, weiß man zumindest schon mal so grundsätzlich, worum es da geht. Ja, das mag bei anderen Rechtsgebieten vielleicht anders sein. Also jeder weiß, was Bauen ist und Architekt hat auch jeder schon mal gehört. Das ist das Erste. Insofern dieses Sperrige sehe ich da eigentlich nicht. Ist zwar ein langes Wort, aber inhaltlich ist es, glaube ich, bewältigbar. Dann muss man sehen, und das ist vielleicht auch so ein Thema, wo man sagt, da kann man eine gewisse Leidenschaft für entwickeln. Es ist natürlich ein anderes Gebiet als jetzt, ohne jetzt irgendjemandem Unrecht zu tun, zum Beispiel Steuerrecht oder andere doch noch theoretischere Themen. Ich kann sagen, ich interessiere mich für Architektur und ich finde Bauen cool, deswegen mache ich Bau- und Architektenrecht. So, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich fürs Finanzamt oder keine Ahnung was, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, um dann Steuerrecht zu nehmen oder sich da zu spezialisieren. Es ist einfach ein bisschen materieller, sage ich mal, ja, was das Gebiet angeht.
Mhm.
Wir fahren öfters mal hier durch Düsseldorf oder andere Städte und sehen da Gebäude stehen, wo wir sagen können, da haben wir einen Vertrag für gemacht, ja, oder die hatten das und das Mängelproblem und da haben wir dabei geholfen, das in den Griff zu bekommen. Oder nur weil wir dabei waren, oder zumindest auch weil wir dabei waren, ist dieses Gebäude rechtzeitig fertiggestellt worden. Also am Ende gibt es immer was und das ist ja dann letztlich so wie in der Schulzeit auf der Baustelle auch. Am Ende hat man irgendwas geschaffen, wo man abends dann sagen kann oder irgendwann sagen kann, okay, da habe ich mitgewirkt und hier steht irgendwas, was halbwegs vernünftig aussieht. Und das ist ein Erfolg, den man dann irgendwie auch vorweisen kann. Insofern ist das schon eigentlich abseits vom vielleicht dann sperrigen Titel irgendwas, was aus meiner Sicht ein sehr konkretes Rechtsgebiet.
Ja, wo tatsächlich etwas bleibt davon.
Genau.
Ja? Also wo man nicht nur über abstrakte Rechtsgüter philosophiert oder streitet, sondern am Ende tatsächlich etwas dasteht und entsteht.
Richtig.
Auf jeden Fall erstmal spannend. Du hast auch schon, das klang so ein bisschen in der Icebreaker-Frage an, in dem darken Teil, was momentan in der Branche los ist. Warum ist es denn gerade jetzt auch ein super spannendes Rechtsgebiet, wo wir uns gerade bewegen im Immobilienmarkt im weitesten Sinne?
Also das Schöne ist, dass dieses Gebiet eigentlich auf verschiedenen Ebenen ja spannend ist und man sich da auch nochmal weiter in bestimmte Nischen auch reinbegeben kann. Wenn man das jetzt mal aus der rechtlichen Perspektive sieht, haben wir eigentlich einen ganzen Tag nur mit Dingen zu tun, die man im Studium auch schon so lernt. Schuldrecht, BGB, AT, ja, alles was wir den ganzen Tag machen, sind letztlich Werkverträge. Da hat man vielleicht im Studium schon mal was von gehört. Wenn nicht, dann hat man zumindest mal was von Kaufverträgen gehört. Da mussten ja alle irgendwie mal durch. Und so unterschiedlich.
Ich hoffe, man hat auch von Werkverträgen schon mal gehört, ehrlich gesagt.
Das ist bei mir schon so lange her.
Doch, man sollte schon mal davon gehört haben, auf jeden Fall.
Und insofern, also das Handwerkszeug bringt man eigentlich mit, ja, wenn man aus dem Studium kommt. Das ist in anderen Rechtsbereichen sicher was anderes. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit diesem Vergaberecht vergleicht, wo ich ursprünglich mal so ein bisschen mit geliebäugelt hatte, das ist ja was, wo man eigentlich von null anfängt. Ja.
Hm.
Und bei uns kann man sagen, wer studiert hat, wer Jura studiert hat, der hat erstmal eine gute Basis, um Baurechtlerin zu werden. Das ist jetzt der rechtliche Aspekt. Und dann ist es natürlich ein spannendes Thema, wo man sich dann, und das ist schon sinnvoll, ein bisschen mehr spezialisiert. Also es gibt sicher Kanzleien, die vielleicht Schwerpunkt zum Beispiel auf den Bau von irgendwelchen Kraftwerken legen, ja, oder auf den Bau von Krankenhäusern oder Beratung, ne, von Krankenhausbau oder von Fußballstadien. Oder bei uns, wir haben so einen gewissen Schwerpunkt, der sich dann der mit dem Bau von Bürogebäuden, Wohngebäuden, auch ein bisschen Krankenhaus beschäftigt. So, das heißt, man hat einerseits hat man dieses rechte Handwerkszeug, man kann dann immer noch mal gucken, was man so ein bisschen konkreter dann auch auswählt. Und das Spannende ist, und das ist jetzt nicht nur im Moment so, dass das einfach ein sehr dynamischer Bereich ist, wo es ja jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen gilt. So eine Baustelle oder auch eine Planungsphase, das ist ja nichts, was heute oder morgen erledigt ist, sondern es sind meistens längerfristige Projekte, wo aber letztlich sehr viele Entscheidungen getroffen oder geändert werden müssen, um dann letztlich irgendwo dahin zu kommen, dass man am Ende ein Bauwerk errichtet hat, mit dem dann alle einverstanden und zufrieden sind. Und diese Zufriedenheit, die betrifft ja auch beide Parteien. Wir beraten einerseits Immobilienprojektentwickler, wir beraten aber auch Architekturbüros und Bauunternehmen. Also letztlich das ganze Spektrum, was auch wichtig ist, weil ich da kein großer Fan von bin, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie einen kompletten Schwerpunkt nur auf einem bestimmten Bereich. Also im Baurecht unterteilt man immer Auftraggeber und Auftragnehmer. Auftraggeber ist der klassische Bauherr und Auftragnehmer sind dann beispielsweise Architekturbüros und Bauunternehmen. Und dieses Festlegen auf eine der beiden Parteien halte ich für nicht so sinnvoll, weil man immer sehen muss, was sind die Interessen. Die lernt man aber erst kennen, wenn man auch jeden einmal beraten oder vertreten hat. Und wir sind eigentlich schon immer darauf erstmal aus, dass man eine kooperative Beratung auch macht. Und dann ist es immer gut, wenn man auch die Interessen des anderen kennt. So, das heißt, man hat schon irgendwie ein gewisses Spektrum. Man lernt alle Baubeteiligten irgendwann mal kennen als Mandanten oder auf der Gegenseite. Und das ist einfach letztlich muss man sagen, wie alles andere auch in der Rechtsberatung oder wie im Leben, hat es viel mit Menschen zu tun. Und alle Menschen, die mir so in der Bau- und architektenrechtlichen Beratung so über den Weg gelaufen sind, sind fast alle sehr sympathisch. Das ist ein toller Bereich, macht Spaß, mit den Leuten zu sprechen. Das ist einfach jetzt nicht so ein abgehobenes Thema, sondern da kann jeder irgendwie mitreden. Wir haben viel mit Architekten, mit Ingenieuren, mit Kaufleuten zu tun. Alles tolle Leute, auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bau- und Architektenrecht sind sehr, sehr sympathisch und sehr nett. Insofern ist das einfach ein toller Bereich, der einerseits rechtlich beherrschbar ist, ohne natürlich jetzt hier tief stapeln zu wollen, ja, aber rechtlich beherrschbar ist, auf der anderen Seite einen großen praktischen Anteil hat, auch vielleicht mit so einem bisschen technischen Aspekt gepaart, ja, so ein bisschen sollte man schon wissen, worauf es ankommt. Also ich könnte das natürlich alles nicht selber bauen, aber mittlerweile habe ich so ein gewisses Verständnis, wie manche Dinge funktionieren. Ja, und dann einfach eine tolle Atmosphäre. Und das Schöne ist, vielleicht noch ein Satz, dass man meistens dann auch eher Dauermandanten hat. Also die Mandanten, die beraten wir jetzt nicht nur bei einem Deal oder bei einem Bauvertrag oder einem Architektenvertrag, sondern zumindest mal im Idealfall über ein gesamtes Bauvorhaben, was ja dann mal auf eine Dauer von 2, 3, 4, 5 Jahren ausgelegt ist. Ja, im schlimmsten Fall dann auch bei der Abwicklung, wenn später was schiefgegangen ist. Und das auch nicht nur bei einem Projekt, sondern bei vielen Projekten, die machen. Und das ist super, wenn man dann irgendwann doch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufbaut. Man steht jeden Tag im Kontakt über Teams oder Telefon. Wir müssen natürlich eine hohe Verfügbarkeit haben, weil immer wieder dringende Entscheidungen zu treffen sind. Aber das ist auch wirklich ein toller Aspekt auch dieses Rechtsgebietes, dass man wirklich sehr, sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Mandanten irgendwann auch hat.
Ja, Mandanten sind ein gutes Stichwort an der Stelle. Ich würde nämlich auch gerne mal wissen, ob es vielleicht ein bestimmtes Mandat gibt, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Irgendetwas Spannendes, was du berichten kannst, auch wenn du natürlich sicherlich wahnsinnig viele unterschiedliche Mandate hast und auch gerade beide Seiten. Aber gibt es etwas, was du mal so erzählen könntest?
Also da gibt es natürlich ein Spektrum, was begonnen hat mit Fällen, da denke ich immer noch mit großer Freude drüber nach. Das war einer meiner ersten Fälle, da ging es darum, dass eine kleine Nachbarschaftsstreitigkeit war und ein Nachbar dem anderen alte Kloschüsseln in den Garten geworfen hat. Also das waren sozusagen die Anfänge. Ich habe es aber bis heute nicht vergessen, weil das einfach mal so runterbricht, ja, wie schnell so Konflikte entstehen können. Hatte auch mit Baurecht nichts zu tun, aber wie das halt so ist, als Berufsanfänger muss man damit allem mal erstmal umgehen, was so ungefähr in den Bereich fällt und macht auch Spaß und wie man sieht, ist das hängen geblieben. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite mittlerweile Projekte, die dann auch in einen sehr, sehr hohen Millionenbereich gehen, wenn es um den Bau von Hochhäusern oder Krankenhäusern geht. Das ist natürlich ein völlig anderes Thema. Ja. Letzten Endes geht es aber immer darum, dass man irgendwie eine praktikable Lösung findet. Und das ist auch eine der spannenden Themen, ohne jetzt abzuschweifen. Aber letztlich geht es im Baurecht und im Architektenrecht ja immer um so drei Faktoren, Qualität, Kosten und Termine. Das ist unsere Dreifaltigkeit letztlich, egal auf welcher Seite man unterwegs ist. Und da sieht man dann schon mal so ein bisschen die verschiedenen Auswirkungen dann von Projekten auch auf die verschiedenen Beteiligten. Und das ist eigentlich das Spannende. Also wenn man sich jetzt vorstellt, unsere Mandanten, die Projektentwicklung machen, die machen das ja nicht im luftleeren Raum, sondern das steht alles in einem größeren Zusammenhang. Irgendwo haben die dieses Grundstück her. Das soll dann bebaut werden, das soll vermietet werden, das wollen sie vielleicht später nochmal weiterverkaufen, idealerweise auch für mehr Geld, als sie es beim Ankauf und mit dem Bau und der Vermietung und so erzielt haben. Und das sind natürlich dann Sachen, die schon sehr, sehr spannend sind und man auch sieht, dass das nicht nur just for fun ist, was man macht, sondern dass das einfach auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat, ja, für alle Beteiligten. So, und das eine ist natürlich die Seite, ich will als Bauherr für möglichst geringe Kosten und möglichst hohen Erlös auch aus so einem Projekt. Auf der anderen Seite gibt es aber dann Architekturbüros oder Bauunternehmer, die dann, ohne dass sie was dafür können, auf einmal teilhaben an irgendwelchen Störungen des Projektes. Ja, also das Grundstück kann nicht rechtzeitig bereitgestellt werden zum Bau oder der Auftraggeber entscheidet sich ständig um, was irgendwelche Planungsleistungen angeht, sodass man das eigentlich immer in so einer etwas umfassenderen, ja, Betrachtung hat, ne? Und wenn man wirklich bei allen mal so ein bisschen mitberaten hat, dann sieht man einfach, wo die Spannungen und Interessen sind. Und im Idealfall, das hat sich jetzt durch die konjunkturelle Lage vielleicht schon etwas geändert, ist es so, dass man am Ende dann auch ein für alle Seiten akzeptables Ergebnis erzielt, ne? Ob das jetzt darum geht, wie schnell so ein Bauvorhaben dann vielleicht schneller fertiggestellt werden kann als ursprünglich gedacht, oder dass man einen Architekten als Bauherr dann auch daran beteiligt, dass das Bauvorhaben länger dauert, als der Architekt das vorher vielleicht wissen konnte, als er kalkuliert hat. Das ist das, worauf wir eigentlich immer hinarbeiten, aber in der jetzigen konjunkturellen Phase merkt man schon, dass es ein bisschen mehr darum geht, natürlich auch für jeden das Geld entweder zu behalten oder zu bekommen. Ja, also diese teilweise schon ein bisschen unnatürlich harmonische Phase der Baubeteiligten, die man in den letzten Jahren so hatte, die ist ein bisschen abgekühlt. Ja, und man merkt jetzt, dass dann auch wieder die Reviere etwas mehr abgesteckt werden. Mhm. Aber es ist schwer, jetzt einen Fall rauszugreifen. Ist natürlich toll, wenn man irgendwo dann auf 100 Metern auf einem Hochhaus steht und über die Stadt guckt und weiß, man hat irgendwie da mitgeholfen, dass das so geworden ist, wie es letztlich ist.
Das habe ich tatsächlich gerade gedacht. Gibt es das, dass du irgendwie so in deiner Stadt, wo du wohnst, in Düsseldorf ist das ja, dass du irgendwie da rumläufst und sagst, ja, hier habe ich mitgearbeitet und das zeige ich meinen Kindern. Gibt es sowas?
Ja, also im Moment, ich muss eigentlich nur, wenn das Fenster auf der richtigen Seite wäre, aus dem Fenster gucken. Hier nebenan ist eine Großbaustelle, da ist gerade ein Riesenabbruch im Gange. Da haben wir zum Beispiel einen Abbruchvertrag gemacht. Das wird praktisch so ein ganzes Viertel zwischen Kö und Breite Straße hier abgerissen, ne? Und da haben wir zum Beispiel mitberaten und sind auch noch dabei, weiter zu beraten. Abbruch, Planerverträge, dann später Bauverträge. Ne? Also das ist jetzt, da muss man gar nicht in die Ferne schweifen. Okay. Ist jetzt allerdings Zufall, ja, dass das so nah dran ist. Aber klar, es gibt auch andere Bauvorhaben, wo interessiert natürlich aus meiner Familie keinen, aber wenn ich das erzähle im Auto und sage, hier, da haben wir den Generalunternehmervertrag für gemacht, dann ist es trotzdem ganz schön.
Ja gut, wenn natürlich in der Familie dann selber gebaut wird, dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckt wahrgenommen.
Genau. Nein, aber das ist wirklich dieses, wo sich praktisch die Rechtsberatung auch so ein bisschen materialisiert, nicht in Geld, sondern in Gebäuden, an denen man dann vorbeifahren kann und sich freut, dass man da irgendwie mitgemacht hat. Und dann vielleicht noch einen Satz, weil das kam noch ein bisschen kurz. Es gibt ja auch total spannende architektenrechtliche Themen, die jetzt gar nicht so richtig was dem zu tun haben, was man sich so unter Baurecht vorstellt. Ne? Also es gibt diese Architekten-Urheberrechtsdiskussionen, wo man immer wieder schauen muss, bin ich eigentlich als Bauherr befugt, so ein Gebäude abzureißen oder zu ändern, ja? Weil möglicherweise hat das jemand geplant, der dann auch ein Urheberrecht an diesem Gebäude hat, ja, und Änderungen verhindern darf.
Ach, das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sozusagen Bauwerke urheberrechtlich geschützt sein könnten und man dann irgendwie nicht neue Fenster einbauen darf.
Genau, das kann passieren. Das kann passieren. Und das muss jetzt nicht zwingend nur die Fassade sein, das kann auch ein Treppenhaus sein, das kann auch ein Discounter sein, das kann eine Kirche sein, das kann eine Brücke sein. Also das ist schon spannend. Und wenn man das jetzt auf unseren Bereich überträgt, ist natürlich für einen Mandanten immer wichtig, wenn der ein Grundstück ankaufen möchte und das entwickeln möchte, und da steht ein Gebäude drauf, ne, dann sind wir in so einer Due Diligence-Prüfung. Mhm. Gibt es nicht nur bei selbstverständlichen Transaktionen, sondern auch im Immobilienrecht natürlich, sind wir bei diesen DD-Prüfungen dann auch immer mit dabei und müssen prüfen, ja, ist der Bauherr eigentlich befugt, mit diesem Gebäude zu machen, was er will? Mhm. Ja, oder gibt es da vielleicht noch einen Architekten, der da was dagegen hat? Auf der also einen
irgendwie
Seite.
Frei dann von wieder, Rechten und sowas,
ja,
ne?
Genau. Mhm. Dann andere Seite haben wir natürlich auch Fälle, wo wir Architekten haben, die sich darüber ärgern, dass mit ihrer Planung irgendwas geschieht, was sie nicht möchten, sodass wir dann natürlich dann auf der Seite dann wieder versuchen, den Bauherrn daran zu hindern, die Planung zu ändern, zum Beispiel. Mhm. Ja? Also, oder das Gebäude zu ändern, was nach der Planung gebaut wurde. Da sieht man wieder so dieses Spannungsfeld einerseits, aber auch das Gute, dass man auf allen Seiten dann als Berater mit dabei ist und dann sich auch so ein bisschen in die Lage des jeweils anderen versetzen kann.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. gespannt. Also für mich ist es deutlich plastischer geworden.
Sehr gut.
Und wenn ich überzeugt bin, ist das schon mal gut. Schauen wir mal weiter auf deinen persönlichen Weg beziehungsweise Thema Kanzlei oder andere Arbeitgeber. Dein persönlicher Weg ist ja tatsächlich sehr von Kanzleien bestimmt gewesen. Vielleicht kannst du immer sagen, was du gerade an dieser Arbeit in einer Kanzlei besonders interessant findest.
Also einerseits ist es die Abwechslung, nicht nur was die Rechtsfragen angeht, sondern auch die Mandanten, also die Menschen, mit denen man so täglich zu tun hat. Ich rede jetzt wieder blinde von der Farbe, aber ich nehme an, dass das in Unternehmen vielleicht anders sein könnte, ja, dass man nicht so eine unterschiedliche, sagen wir mal, Auftraggeberstruktur hat, wie wir das haben.
Klar, Auftraggeberstruktur ist auf jeden Fall natürlich in-house relativ einseitig.
Da hat man vielleicht mit unterschiedlichen Ansprechpartnern zu tun, aber von den Themen her ist es wahrscheinlich, gerade wenn man auf so einen Bereich wie Bau- und Architektenrecht dann fokussiert ist, wahrscheinlich ein bisschen eingegrenzter. Ne? Also das Schöne ist wirklich, dass wir jeden Tag neue Leute kennenlernen und dass wir praktisch den ganzen Tag auch in unterschiedlichsten Themen dann unterwegs sind. Dann ist nicht zu unterschätzen die berufliche und persönliche Freiheit, die man in der Kanzlei dann doch genießen kann. Vielleicht nicht ab dem ersten Tag, aber dieser Berufsbezeichnung Freiberufler, ich denke, das merkt man schon von Jahr zu Jahr, indem man mehr Anwalt ist, dass das schon nicht von ungefähr kommt, dass man sich so nennt, weil es doch ein relativ freies Arbeiten ist. Ja? Also man ist praktisch seine, auch wenn wir natürlich hier in einer Partnerschaftsgesellschaft sind, aber jeder hat sein Geschäft letztlich, jeder ist auch ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied. Da spielen auch natürlich unternehmerische Themen eine größere Rolle, als das jetzt als Inhouse-Juristin oder Inhouse-Jurist der Fall ist, wenn man das möchte. Muss auch keiner machen. Wer da keine Lust zu hat, alles gut. Ja, also wir sind auch froh um jeden, der hier einfach nur in Anführungszeichen hohe, gute juristische Arbeit macht. Also hier gibt es keinen Up or Out oder so, sondern das ist einfach eine Frage der persönlichen Entscheidung. Aber das ist natürlich die Möglichkeit, gibt es in Unternehmen manchmal auch, sieht man ja das ab und zu mal auch, dann Juristen auf einmal zu Vorständen oder so werden. Ja, aber die Möglichkeit dann unter Beibehaltung auch der Rechtsberatung dann letztlich unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, die ist natürlich in der Kanzlei, denke ich, deutlich größer.
Das stimmt, definitiv.
Und ja, das mal diese Freiheit auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber auch dann diese Teamarbeit an konkreten Projekten, ja, dann gemeinsam mit Mandanten, die man schon sehr lange kennt, das macht eigentlich die Arbeit aus. Ja.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch etwas mitgegeben, was ich hier nochmal aufgreifen möchte. Und zwar hast du gesagt, dass es sich durchaus mal lohnen kann, die Kanzlei zu wechseln im Sinne der eigenen Karriere. Und auch bei dir persönlich war es ja so, dass du zum Beispiel bei Rottege jetzt sehr schnell Partner geworden bist. Also vielleicht kannst du einmal erläutern, warum ist es dein Tipp, durchaus auch mal den Arbeitgeber zu wechseln?
Also das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Wenn man sich in seiner Erstkanzlei wohlfühlt und gute Perspektive hat und auch wertgeschätzt wird, dann gibt es sicher auch Gründe, dass man da bleibt. Es gibt ja genug Beispiele von Eigengewächsen, die dann letztlich auch eine super gute Karriere gemacht haben und sich auch von Tag 1 da wohlgefühlt haben. Aber das ist vielleicht nicht der einzige Punkt. Bei mir war das so, dass mir das schon nochmal so einen gewissen Schub gegeben hat aus dieser Komfortzone vielleicht, auch wenn es vielleicht keine war, aber Komfortzone, also nicht negativ, sondern auch zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ich möchte wechseln, hatte ich natürlich einen anspruchsvollen Beruf. Ja, also es war jetzt nicht komfortabel in dem Sinne, aber die Idee war, dass man mit den Fähigkeiten, die man in der ersten Kanzlei entwickelt hat, und das war eine sehr gute baurechtliche Kanzlei, die, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, die auch einen guten Ruf hat, und mit dieser Qualifikation im Gepäck war die Idee, dann nochmal weiterzugehen und zu schauen, ob man das nicht an anderer Stelle noch ein bisschen besser ausschlachten kann, ja, in jeder Beziehung. Und bei Rottege war es einfach gut, dass die beiden Gründungspartner da auch die Entscheidung getroffen haben, dass die uns Jüngere dann auch sehr gut begleiten bei dem Weg zur Partnerschaft. Es war also relativ klar, was man machen muss, nämlich zusehen, dass man akquiriert, dass man sich ein eigenes Netzwerk aufbaut, weil letztlich ist ja jede Partnerschaft darauf angewiesen, wenn ein neuer Partner dazukommt, da muss auch irgendwie mehr Geld in die Kasse kommen. Ja, also jeder hat auch sein eigenes Geschäft, was er bespielen und letztlich entwickeln und mitbringen muss. Und da war einfach die Unterstützung hier super gut. Ja, das ist in anderen Kanzleien vielleicht ein bisschen anders, aber wir sind doch sehr auf Akquise, sehr auf Netzwerk, sehr auf Außenwirkung auch ausgerichtet. Und mit einer tollen Unterstützung, was diese Themen angeht, war das gar nicht so schwer. Wobei man natürlich sagen muss, dass das einfach eine Entwicklung ist. Ja, also man fängt jetzt nicht da als Rainmaker im ersten Jahr als Partner an, sondern man merkt aber, es wird von Jahr zu Jahr, wird es, wie auch immer, wenn man irgendwie nicht alles verkehrt macht, wird es immer besser, was Akquise angeht, was Netzwerk angeht. Ist ein längerer Prozess. Man kann doch nicht erwarten, dass im Jahr 1 alles super gut funktioniert und man sich nichts Schöneres vorstellen kann, aber es geht einfach, ja, wie gesagt, wenn man so ein bisschen sichtbar ist und nicht alles verkehrt macht, geht es von Jahr zu Jahr, geht es immer bergauf.
Was findest du denn insbesondere jetzt an der Kanzlei gut? Also du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte erwähnt. Einerseits wirklich diese Unterstützung auch auf dem Weg zum Partner war sehr, sehr hilfreich für dich. Was sind noch Punkte, die du hervorheben würdest? Warum ist es jetzt Rothschilde für dich?
Also einerseits ist es die Größe. Wir sind ungefähr 30 Leute, also eine eher überschaubare Größe. Aber mischen, was unsere Kernbereiche angeht, also Corporate und Real Estate, Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht, schon damit, wo vielleicht sonst eher größere Kanzleien unterwegs sind. Und das ist eine Sache, jetzt um mal da anzufangen, wo ich denke, die zeichnet uns schon aus, dass wir mit unseren Leuten und mit unserer Spezialisierung einfach ein sehr, sehr hohes Niveau beraten, tolle Mandate haben, große Mandate haben. Viele, die hier anfangen oder mit denen man spricht, die sagen immer, ich wusste gar nicht, dass ihr solche großen Mandate hier beratet. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen unterm Radar, aber es ist einfach toll, dass man auf so einer Größe, die alles andere als anonym ist, sondern wirklich sehr teambezogen, sehr freundschaftlich, dass man in der Größe dann auch einfach so tolle Erfolge feiern kann, was Mandatsakquise und auch Beratungsergebnisse angeht. Das ist mal das eine. Dann, glaube ich, ist eine andere Folge der Größe das, was sich dann täglich so auswirkt. Ich glaube, wir sind 6 Partner insgesamt, dass wir immer ansprechbar sind, dass wir immer sichtbar sind. Unser Büro ist natürlich nicht so groß, dass man sich nicht jeden Tag einmal über den Weg läuft. Die Türen stehen immer offen. Und ich meine, das hoffe ich jedenfalls, dass wir immer auf Augenhöhe auch mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen und auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind und versuchen, das auch wirklich täglich zu leben.
Du hast schon erwähnt, auch was ihr tut für gerade die Jüngeren, um Partner zu werden. Das ist zwar nicht für alle was, aber trotzdem wird es ja einige geben, die das spannend finden, grundsätzlich mal. Und du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass man sich da entwickeln muss. Mich würde mal interessieren, was braucht es denn, um Partner zu werden? Was muss man mitbringen? Welche Denkweisen, welche Qualifikationen, was muss man vielleicht auch entwickeln? Du hattest schon das Netzwerk insbesondere angesprochen. Und ja, vielleicht auch, warum ist es denn überhaupt ein erstrebenswertes Ziel?
Also es ist sicherlich, oder andersrum, es unterscheidet sich von der Tätigkeit als Nichtpartner letztlich ja durch die unternehmerischen Aspekte. Wenn man da keinen Bock drauf hat, ist das völlig okay. Kann ich total verstehen. Wir haben ja auch schließlich nicht BWL studiert oder Management, sondern Jura. Insofern ist das ja, und das ist ja ein bisschen das Merkwürdige manchmal, ne, dass wir dann jetzt letztlich Geschäftsführer sind von der Gesellschaft, aber eigentlich ja nur in Anführungszeichen Anwältinnen und Anwälte. Ja, und trotzdem müssen wir irgendwie ein Unternehmen führen. Und das ist das, was, wo man auch reinwächst. Was natürlich einen Unterschied macht. Das ist einerseits eine größere Freiheit, da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Natürlich kann man sich irgendwie als Partnerin oder Partner einer Kanzlei vielleicht mehr Freiheiten nehmen. Das heißt nicht, dass man jeden Tag um 4 nach Hause fahren muss oder kann, ja, aber in seiner ganzen Gestaltung ist man sicherlich etwas freier. Auf der anderen Seite steigt auch die Verantwortung, die wirtschaftliche. Das ist klar. Ja. Und mit der wirtschaftlichen Verantwortung geht auch eine größere Belastung einher. Ich habe schon öfters so aus Quatsch gesagt, ja, wäre ich doch bloß wieder First Year Associate, dann müsste ich mir über die ganzen Sachen keine Gedanken machen. Ja, das ist jetzt aus der Perspektive, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen kokett, aber es ist einfach schon so, dass viele, viele Themen, wo man so als angestellte Anwältin oder angestellte Anwalt so gar nicht vielleicht reingucken kann, dass die einen schon plagen dann, wenn man in der Verantwortungsrolle ist. Ja, und
kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, als Gründerin.
Genau, du weißt das ja auch. Ne?
Und die Gedanken habe ich auch immer mal wieder. Du könntest auch einfach angestellte Beraterin irgendwo sein, ja. Und dann hättest du diesen ganzen Kram nicht. Und trotzdem gibt es natürlich Gründe, weshalb man sich sehr, sehr wohl dafür entscheidet, das zu machen.
Na klar, genau. Und das ist ja das Schöne, ne? Also ich meine, wir sehen das ja letztlich, was die Unternehmensführung angeht, ja vielleicht sogar weniger in der Entwicklung jetzt unserer Mandate oder unseres Umsatzes, sondern ja insbesondere auch, was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Und da geht es ja auch jeden Tag darum, dass man Entscheidungen trifft, die müssen auch nicht jedem vielleicht gefallen. Ja, man muss dahinter stehen. Und trotzdem, wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, auch aus Associate-Ebene, dass man manchmal denkt, was machen die eigentlich da für einen Scheiß? Ja, aber es ist immer gut überlegt und irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen. Ja, und das ist einfach ein Prozess, muss man so sehen. Es gibt keinen perfekten Chef. Ja, und es gibt auch keine perfekte Geschäftsführerin, sondern wir sind auch alles nur Menschen und wir müssen halt sehen, dass wir das vernünftig machen und nach bestem Wissen und Gewissen damit umgehen und natürlich auf die Bedürfnisse, und das ist eines oder nicht sogar das höchste Gut, natürlich unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen, aber man kann es auch manchmal nicht jedem recht machen, und so schwer es dann manchmal einem fällt, muss man gewisse Entscheidungen dann treffen. Zum Beispiel haben wir jetzt in diesem Jahr eine Change-Management-Agentur beauftragt und mit der zusammengearbeitet, haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht, eine anonyme, und haben dann auf der Basis sogenannte Taskforces gegründet, die dann mit bestimmten Themen einfach weitermachen. Ja? Also wir haben erstmal identifiziert, wo gibt es vielleicht Defizite, was kann man daran ändern, und dann mit der Begleitung dieser Agentur sind wir jetzt auf dem Weg, manche Sachen, ich sag's mal, zu optimieren. Ja, das sind dann auch Entscheidungen, die man erstmal trifft, wo man sagt, ja, wollen wir das machen? Lohnt sich das? Was ist, wenn da keiner mitmacht oder so? Aber letztlich haben alle sich an der Umfrage beteiligt, was erstmal ein schönes Kompliment ist, glaube ich, weil da war immer so das Feedback dieser Agentur. Ja, wenn noch alle mitmachen, haben alle noch Lust und wollen auch, ne, weitermachen, wollen die nächsten Schritte geben, haben Lust auf Veränderung. Und auch diese Bestückung, sage ich mal, dieser Taskforces ist total super, weil wir echt merken, dass auch die Associates sich sehr, sehr einbringen in diese Themen. Ja, die sind dann wirklich aus allen Funktionsbereichen sind diese Taskforces bestückt. Ne? Auch das schweißt dann zusammen und da merkt man, man ist da auf dem richtigen Weg. Und zum Beispiel haben wir jetzt eine Taskforce, die sich mit Recruiting beschäftigt. Da sind wir jetzt dabei, unseren Onboarding-Prozess zu verbessern. Da sind dann auch jüngere Anwältinnen und Anwälte dabei, die natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive haben. Also versuchen das schon nicht hier irgendwie alles aus unserer Erinnerung, wie war das eigentlich vor 15 oder 20 Jahren, zu durchdenken. Ja, da war sowieso alles ganz anders, ja, sondern wir versuchen auch jetzt diejenigen mit einzubinden, die vielleicht gerade erst in diesen Prozess waren, ja, die den durchlaufen haben und auch sagen können, was war da gut, was war da nicht so gut. Das fängt ja an bei so Banalitäten, wie jeder kriegt einen Plan am ersten Tag auf den Tisch gelegt, wo mal alle Gesichter drin sind und alle Namen drunter stehen, weil das ist immer eins, wie gesagt, der banalen Feedbacks gewesen. Ich brauchte erstmal 2 Wochen, um zu wissen, wie sieht der aus, wie heißt der eigentlich. Ja? Aber damit geht's ja los. Und so versuchen wir das einfach jetzt schrittweise in eine noch bessere Richtung zu bekommen.
Ja, so geht's tatsächlich los. Meistens muss man erstmal fragen und das alles mitgestalten. Und wenn man das mitgestalten möchte, dann hat man vielleicht eine Tendenz dazu, wirklich irgendwann mal auf einen Partner-Track zu gehen, wenn man sagt, ich möchte hier gerne eben nicht nur meine Arbeit machen, sondern eigentlich das Unternehmen, die Kanzlei mitgestalten. Wir haben jetzt gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, gerade Onboarding-Prozesse und solche Sachen. Vielleicht zum Schluss einmal ganz simpel, wen sucht ihr denn so als Nachwuchs? Ja, sicherlich nicht nur Leute, die später mal einer von 6 Partnern, Partnerinnen werden wollen, sondern wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Wer ist das?
Also diese 0815-Antwort, müssen alle 2VB haben und LLM und was auch immer noch alles. Das ist einerseits natürlich so eine Plattitüde, aber ganz falsch ist es auch nicht. Ja, wir wissen alle, dass diese Examensnoten auch Momentaufnahmen sein können und dass jeder irgendwie natürlich wertvollen Input geben kann. Aber erfahrungsgemäß zeigen die Noten schon so ein bisschen, nochmal, wo die Reise hingeht. Deswegen vernachlässigen wir das jetzt nicht komplett. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite ist damit natürlich die Reise noch längst nicht zu Ende, sondern wir schauen uns schon genau an, auch in 2, 3 Vorstellungsrunden, ob die Bewerberinnen und Bewerber auch tatsächlich zu uns passen. Und da suchen wir, und das liegt auch ein bisschen an unserem Rechtsgebiet und auch an der engen Bindung dann zu unseren Mandanten, natürlich auch Leute, die im Socializing ganz gut unterwegs sind, ne, weil eine unserer Philosophien ist schon, dass wir sagen, wir wollen versuchen, auch die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger sehr früh in die Mandate mit reinzubekommen. Ja. Und wenn man sich da gut anstellt, dann ist dann auch die Chance, sehr schnell, sehr selbstständig zu arbeiten, natürlich gegeben. Und dafür bedarf es einfach so ein paar gewisser, ja, menschlicher, ja, Fähigkeiten, sage ich mal. Ne? Also wir suchen keinen Jura-Roboter, sondern wir suchen auch, oder nicht nur auch, sondern wir suchen Leute, die einfach gut zu uns passen, die ein bisschen hemdsärmlich sind, die authentisch sind, um dann nochmal vielleicht zu dem zurückzukommen, was wir am Anfang hatten, weil das zeigt einfach die Erfahrung, dass man muss irgendwie eine Ebene zu den Mandanten finden. Wir haben einfach eine bestimmte Mandantenstruktur, eine bestimmte Mandantenart, und da ist es wichtig, dass wir in einem Team sind, wo wir genau wissen, dass das auch menschlich gut passt. Ja. Also insofern würde ich das mal fast gleichgewichten, diese beiden Themen. Ja. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen unbefriedigende und Standardantwort. Ja, wenn es nicht so abgedroschen wäre, würde ich jetzt noch sagen, wir suchen Beraterpersönlichkeiten oder so. Also ganz falsch ist das ja auch nicht. Ja. Aber es ist einfach so, dass am Ende stehen die Menschen irgendwie im Vordergrund, dass alle qualifiziert sind, das setzen sowieso alle voraus. Das heißt, man kann eh nur punkten mit irgendwie einer Authentizität und einem gewissen Charisma und Entscheidungsfreude. Ja, und das sind eigentlich die Eigenschaften, die wir suchen.
Okay, wir nehmen das mal mit. Und ich denke mal, gerade dass diejenigen, die sich jetzt für das Bau- und Architektenrecht interessieren, auch nach dieser Folge, da bestimmt mal einen Blick auf eure Website werfen werden und sich das anschauen. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du hier warst, dass du erzählt hast, worum es im Bau- und Architektenrecht eigentlich so geht, was ihr als Kanzlei macht und warum sich vielleicht auch mal ein Wechsel lohnt. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank.
Das war Martin Luttgen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.